Willkommen. Sie haben Post.
Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Folge 6. Christina Raupach ist vom Hotel in die Zweitwohnung des Vaters umgesiedelt. Dort sitzt sie jetzt fassungslos, Mutter und Tochter gegenüber, der Kriminalhauptkommissarin Inga Lührsen und der Leiterin der Bremer Mordkommission, Helen Reinders. Zwischen den beiden, auf einem holzgeschnitzten Dreibeintisch aus Afrika, steht die Urne. Wie konnte das passieren? Wir erfuhren es eher zufällig durch eine Anordnung, die ich vor längerem bei der Staatsanwaltschaft durchgesetzt hatte, sagt Helen Reinders. Die Fälle unerkannter Gewaltanwendungen bei Todesfällen im häuslichen Bereich hatten sich gehäuft. Dann kam diese lange Zeit unerkannt gebliebene Mordserie durch den Delmenhorster Krankenpfleger. Hunderte von Krankenhaustoten, verdachtslos entsorgt, mussten später mühsam wieder ausgebuddelt werden. In unserem Fall war es ein aufmerksamer Assistent in der Pathologie, dem es merkwürdig vorkam, dass eine eher selten dort auftauchende Behörde die Kremation angeordnet hatte. Der traute sich aber nicht, das auf dem Dienstweg in Frage zu stellen, also rief er privat bei einem Bekannten an, bei unserem Kriminalassistenten Carson. Und der hat die Urne geklaut, sagt Inga Lührsen. Ich hatte ihm das Notebook gegeben, damit wir rekonstruieren können, was darauf eventuell fallrelevant sein könnte. Dabei stieß der Kollege auf viele Files mit Korrespondenz ihres Vaters, auch mit vielen angefangenen Geschichten. Er hat eine für Sie ausgedruckt. Die soll ich Ihnen zusammen mit der Urne geben. Inga Lührsen überreicht der Raupach-Tochter den Text ihres Vaters. Das ist Carlsens Fundstück aus Wolfgang Raupachs Notebook. Das Haus an der Brücke. Erbaut im Kriegsjahr 1940 von Edmund Hahn und Frau Erna. Die Schrift ist in den Gründerbalken geschnitzt, der irgendeinmal Nachbesitzern, vermutlich bei Ausbauarbeiten als Träger, beim Einsetzen eines Kellertürchens im Feldstein umfassten Innenhof diente. Wie mutig müssen zwei Menschen gewesen sein, sich mitten in Kriegswirren ein Häuschen zu bauen, das auf alten Bauzeichnungen gerade mal was Kartenhaftes hat. Fachwerk und Feldsteinmauern. Ja, das lieben wir heute. Ein Brunnen im Keller, eine offene Feuerstelle, ein Abort mit Sickergrube, elektrischer Strom. Natürlich ist heutzutage alles auf neuesten Stand gebracht. Niedersächsische Wirtschaftsförderungsmaßnahmen lassen nichts aus, um uns dem Standard bundesdeutschen Wohnkomforts anzupassen und dafür zahlen zu lassen. Unter den Weiden herangelegte Stromleitung löste Freiluftkabel ab. Trinkwasseranschluss durch ein ebenfalls unter der Erde herangetriebenes Plastikrohr, computerlesbare Mülltonnen, normgerechte Kleinkläranlage mit Pflanzenbeet und schließlich noch die vom Rathaus der Samtgemeinde erzwungene Einführung neuer Straßennamen. Aus Krähenhorst 29 wird Alter Schulweg 7. Aber vor dem Eingang, verborgen hinter Rhododendronbüschen, bleibt dem Haus ein Erbe aus der Nachkriegszeit. Aus einer Zeit also, da es einem Gemeindedirektor noch möglich war, sich über Normen hinwegzusetzen, um einer Familie einen Herzenswunsch zu erfüllen. Kürzlich sah ich im Fernsehen einen Beitrag über einen neuen deutschen Bürokratenstreit. Waldbesitzer haben sich eine neue Einnahmequelle ausgedacht und liegen darüber prompt mit den Verwaltungen von Kommunen und Kirchen über Kreuz. Die beharren darauf, dass der leibliche Abgang von dieser Welt ordentlich auf einem Friedhof endet. Dagegen steht die neue Idee, sich noch vor dem Abgang selber das Wurzelwerk eines Patenbaumes in einem Friedwald als letzte Ruhestätte einer biologisch abbaubaren Urne auszusuchen. Neue Idee? Ich habe einen solchen Friedwald auf dem Grundstück. Die Urnen von Herrn und Frau Sanders, Nachfolger von Edmund Hahn und Frau Erna als Hauseigentümer, ruhen unter einem Feldstein hinter den Rhododendronbüschen. Der Bestattungsunternehmer kam seinerzeit mit einer der Urnen in der Hand auf winterlichem Eis am Hang ins Rutschen. Der Deckel saß nicht fest. Der Sohn, so erzählte er es mir, als eines Tages unangekündigt mit seinem Moped zu einer Visite am Stein hinter den Rhododendronbüschen herunterrollte, kehrte am Hang die Asche zusammen. Ein bisschen Ordnung musste sein. Christina Raupach faltet das Blatt und blickt die beiden Frauen an. »Wissen Sie«, beginnt die Jüngere, »in Bremen ist die Friedhofsordnung geändert worden. Man darf jetzt die Asche eines Verstorbenen auf seinem Grundstück ausstreuen.« »Und in Niedersachsen, in Krähenhorst?« »Vergraben oder verstreuen, das liegt bei Ihnen. Wir sagen's nicht weiter.« Inga Lürsen reicht ihr die Urne und die Raupach-Tochter steht auf und stellt sie am Balkonfenster ab. »Ich muss mir das noch überlegen«, sagt sie. »Ich meine, wo er zum Schluss hingehört.« Dicke Luft im Kommissariat 31 der Bremer Kriminalpolizei. Das Tatortpersonal ist konfrontiert mit zwei Herren, die sich nicht mit Namen vorgestellt haben, deren Funktion aber von der Leiterin der Mordkommission schmallippig mit drei Buchstaben eingeführt wird. Die Herren sind vom BND und möchten mit uns reden. Kriminalassistent Carlsen denkt, hätte ich bloß gegenüber diesem Taz-Reporter die Klappe gehalten, aber der hatte doch versprochen, erst mal stillzuhalten. Kriminalhauptkommissar Stedefreund denkt, hat Carlsen nicht die Klappe gehalten? Kriminalhauptkommissarin Lürsen schießt der Gedanke durch den Kopf. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen, deren Personal Fragen aufwerfen mag, ebenso wie deren Autorenschaft. Und wir hier, das Tatortpersonal, wir sind in dieser Geschichte von Anfang an kursiv. Das ist Latein, denkt sie, und das heißt correre, laufen, rennen. Wir rennen dauernd hinterher. Laut, sagt Inga Lürsen, seit wann wissen Sie, dass der tote Wolfgang Raupach ist und dass seine Identität gefälscht wurde? Wir hätten gern das Notebook, das Sie sichergestellt haben. Wie bitte? Kriminalhauptkommissar Stedefreund sieht erst den BND-Mann an, dann seine Kollegin. Welches Notebook? Fragt die cool und denkt, wieder kursiv, wir rennen, wir sind nicht wirklich in dieser Geschichte. Sie fragt laut und deutlich, wer ist Autor dieser Geschichte? Und sie setzt nach, wollen Sie bloß das Notebook oder auch die Urne mit der Asche Ihres Terroristen? Die beiden BND-Männer sehen sich an, einer nickt, dann verlassen sie das Büro. Was war das jetzt? Fragt Kriminalhauptkommissar Stedefreund. Wir sind kursiv, wir rennen. Wir rennen? Die Leiterin der Mordkommission schaut verständnislos in die verbliebene Runde. Die sind doch gerannt. Inga Lürsen hebt warnend den Finger an die Lippen, steht auf und fordert mit einer Kopfbewegung auf, ihr zu folgen. Benno Rademacher hält an der Kreuzung mit den drei Wegweisern und sieht dreimal den Namen Krähenhorster Eichenweg, dreimal in andere Richtung weisend. Dem Reporter kommt die erste Strophe des Niedersachsenliedes von 1934 in den Sinn.
Von der Weser bis zur Elbe, von dem Harz bis an das Meer stehen Niedersachsen-Söhne, eine feste Burg und Wehr. Fest wie unsere Eichen halten alle Zeit wir Stand, wenn Stürme brausen übers deutsche Vaterland. Wir sind die Niedersachsen, sturmfest und ihr verwachsen, heil Herzog Fido Kindstamm. Wir sind die Niedersachsen, sturmfest und ihr erwachsen, heil Herzog Fido Kindstamm, Fido Kindstamm.
Ein Lied von 1934. Hatte Wolle gesagt. 1934 war das Jahr, in dem die Nationalsozialisten ihre Macht in Deutschland festigten und sich weiterer politischer Gegner entledigten. In der Funktion als Hymne hat das Lied Hinrich Wilhelm Kopf benutzt, erster Ministerpräsident im neu geschaffenen Bundesland Niedersachsen nach dem Krieg. Wegen seiner freundschaftlichen Verbindungen zum Welfenhaus wurde er auch der Rote Welfe genannt. Er war von der SPD. Und er bereiste sein neues Land, sprach mit den Leuten Hoch- und Plattdeutsch, trank mit ihnen, griff gelegentlich zum Skatblatt. Er sang mit ihnen das Niedersachsenlied und übte mit denen, die es nicht konnten, so lange, bis sie es konnten. Da wohne ich jetzt, hatte Wolle gesagt. Jetzt war Wolle tot. Eine Leiche im Bremer Weserwehr. Aber in Bremen, so der Kripo-Beamte, sollte das keiner wissen. Er hatte versprochen, erstmal nichts zu veröffentlichen und bloß nicht jemanden bei der Behörde zu kontaktieren. Man vergrault keinen Whistleblower. Also musste eine andere Quelle her. Die, so hoffte Rademacher, würde er hier auf dem Lande finden. Dass Wolfgang Raupach nicht mehr lebte, müsste doch in seinem Dorf jemandem zu Ohren gekommen sein. Es ist zu Ohren gekommen, und zwar einem Dörfler, den er nach dem Weg fragt, dort, wo eine der ausgewiesenen Straßen zum Feldweg verkümmert. Der Mann mit den Klompen schenkt ihm jetzt in seinem realen Büro hinterm Pferdestall schon den zweiten Geneva ein. Der Tatort, so lässt der Holländer den Mann aus der Stadt wissen, habe sich zur Dorfgroteske entwickelt. Der Bürgermeister solle weg. Wir haben den erst vor 1,5 Jahren gewählt. Einer, der die Kommunalverwaltung seit über 30 Jahren von innen kennt. Einer, dem wir zugetraut haben, den Job zu machen. Sonst hätten wir ihn doch nicht gewählt. Und nun? Fragt der Reporter. Und nun sagt plötzlich eine Mehrheit des Gemeinderates, und zwar parteiübergreifend, der kann's nicht. Er soll zurücktreten. Falls nicht, würde er nach Artikel sowieso abgesetzt. Aber dieser Gemeinderat hat ihn nicht gewählt. Wir haben ihn gewählt. Wir sind das Volk. Oha, sagt Benno Rademacher. Aufstand im Dorf? Na ja, sagt der Holländer. So viele eben wie ins Krähenhorster Mühlencafé reinpassen. Und das ist selten voll. Alteingesessene Nachbarn backen ihren Kuchen lieber selber, wissen Sie. Die gehen da nicht hin. Bloß die paar, die Wolles Idee mit dem Flüchtlingsheim gegenüber vom Kurhaus gut fanden. Der Bürgermeister hat sich da auch blicken lassen. Und das war wohl sein Fehler. Der Bürgermeister hat sich eingesetzt für ein Flüchtlingsheim auf dem Dorf? Und das war Wolles Idee? Klar, als Teil der geplanten Dorferneuerung. Das war sein Vorschlag. Ein Gebäude des pleitegegangenen Kulturzentrums in Krähenhorst könnte umgebaut werden für Flüchtlingsfamilien. Und gegenüber im ehemaligen Kurhotel könnten Studenten der Nienburger Polizeiakademie wohnen. Tolle Idee, Polizeischutz inklusive. Und das hat der Bürgermeister unterstützt? Aber nicht der Gemeinderat. Der will, dass da ein Investor ein indisches Wellnesszentrum einrichtet. Ein was? Ein Ayurveda-Zentrum, auch was mit Ausländern, aber schicker. Auf dem Lande? Einer aus einer Familie hier, die bis heute erheblichen lokalen Einfluss hat, sitzt jetzt in Hannover im Aufsichtsrat eines multinationalen Konzerns. Dieser Konzern gehört einem Inder und der hat wohl ein paar Millionen übrig für so eine Idee.
Hätte keiner was dagegen, ich auch nicht. Bloß Ayurveda Wellness und Flüchtlingselend passt nicht zusammen. Meinen wohl der Investor und sein Aufsichtsrat. Und folgerichtig sieht das auch der Gemeinderat so. Also muss der Bürgermeister weg. Und Wolle musste deshalb auch weg? Dem Holländer gefriert die Bewegung mit der Hand, die gerade noch einmal nach der Genever-Flasche greifen wollte. Was? Was? Benno Rademacher ist selber überrascht von seinem Geistesblitz. Beide schweigen für eine Weile. Heute Abend, sagt dann der Holländer, da treffen wir uns wieder im Mühlencafé. Da will uns Zulu was erzählen. Wer ist Zulu? Ein Hiesiger, aber schwarz. Wolle hat ihn vor Jahren ins Dorf gebracht, als Waisenjunge irgendwo aus Afrika. Es gibt da einen Hof, auf dem über viele Jahre junge Leute aus aller Welt für ein paar Wochen Sommerferien machten. Im Heu. Das hat ganz gut geklappt, auch mit den Nachbarn. Die jungen Leute haben zum Schluss immer ein Fest organisiert auf dem Hof, haben ihre Lieder gesungen, haben gekocht und die Nachbarn eingeladen. Die haben auch immer was mitgebracht, selbstgebackenen Kuchen, Salate. Aber dann ist ein Mädchen, ich glaube aus Uganda, verschwunden, nach Abreise der Gruppe. Ist zu Hause nicht angekommen, hatte wohl gar nicht vor, wieder nach Hause zu fliegen. Ist jetzt möglicherweise zusammen mit irgendeinem Jungen aus Schweden oder aus Spanien. Und Wolle hatte irgendwann mal diesen Jungen in das Feriencamp gebracht. Das Paar, das diesen Hof besitzt und dieses Feriencamp betrieben hat, ist dann von Wolles Erzählung über das Schicksal des Jungen so beeindruckt gewesen, dass sie ihn in die Familie aufgenommen haben. Da ist er zusammen mit den eigenen Kindern aufgewachsen. Ja, und jetzt ist er Polizeischüler an der Akademie in Nienburg. Von ihm hatte Wolle auch die Idee, bei der Dorferneuerung das alte Kurhotel als Wohnstandort für Schüler der Polizeiakademie anzubieten. Dann sagt der Holländer, wir können eine kleine Wanderung machen. Zuerst zu Wolles Haus am Hang und dann weiter zur Krähenhorster Wassermühle. Den Wagen lassen Sie hier stehen, ein Klappbett hätte ich noch für heute Nacht. Gehört? Kriminalassistent Carlsen betrachtet Raupachs Notebook und fragt sich, ob er das Ding nicht besser an die Kriminalhauptkommissarin Lührsen zurückgeben soll. Mit gleichem Misstrauen betrachtet er nun auch sein Smartphone. »Wir sollten uns darüber klar sein«, hatte die Chefin gesagt, »dass wir alle unter Beobachtung stehen, dass jemand mithört, unsere Telefonate, möglicherweise sogar unsere Bürogespräche.« Wahrscheinlich schon seit Beginn dieser Geschichte. Und diese Geschichte habe begonnen noch vor Auffinden der Leiche im Weserwehr. Und das wissen wir von wem? Hatte die Chefin dann gefragt und selber geantwortet. Das wissen wir vom Kollegen Carlsen. Verwirrt von der Warnung, sie würden abgehört, vor allem aber von der Bemerkung, sie seien in diese Geschichte alle auch irgendwie kursiv, hatte Kriminalassistent Carlsen entgeistert in die Gesichter von Inga Lührsen, von Helen Reinders und von Nils Stetefreund geschaut und gefragt, von mir? Der PKW mit dem Nienburger Kennzeichen, abgefackelt in der Bahnhofsvorstadt. Ihre Entdeckung, Kollege Carlsen. Wann war's? Wer war's? Kriminalassistent Carlsen beginnt sich abermals einzulesen. Nonstop News vor einem Monat. In einer Bremer Wohnstraße im Steintorviertel sind am frühen Montagmorgen drei Autos ausgebrannt, offenbar erneut durch Brandstiftung. Darauf deuten weitere Brandstellen hin. So musste die Feuerwehr auch einen Papierkorb in der Nähe löschen. Polizeibeamte ermitteln auf Hochtouren, befragen die Anwohner in der Straße. Erst in der Nacht zum Donnerstag waren in Bremen vier Autos in Brand gesteckt worden. Steintorviertel, Bremen-Neustadt, Bremen-Nord. Der Nienburger PKW scheint der einzige, den es im Bahnhofsviertel erwischt hat. Also praktisch in fußgängiger Distanz zur Wohnung Raupachs, denkt Carlsen. Beim zuständigen Dezernat erfährt er, dass sich der Halter nie gemeldet hat. Man habe versucht, ihn unter seiner Wohnanschrift in Krähenhorst zu erreichen, nachdem es überhaupt gelungen sei, ihn als Halter zu identifizieren. Die beiden Kfz-Kennzeichen hätten nämlich gefehlt. Und fragt Kriminalassistent Carlsen den Kollegen am Telefon, wo ist das Wrack? Verschrottet, hat sich ja keiner gemeldet. Pause in der Leitung. Wann hat das Auto gebrannt? Er hört das Klacken einer Tastatur, der Kollege scheint sich digital schlau zu machen, dann nennt er das Datum. Einen Tag vor dem Leichenfund, denkt Carlsen und hört weiter zu. Also, die Sache liegt bei der Staatsanwaltschaft, der Brandstifter wurde gefasst, aber... Pause in der Leitung, erneutes Tastenklacken. Er hat sogar alle Brandstiftungen gestanden, aber nicht diese eine in der Nähe vom Bahnhof. Die fällt eigentlich auch aus dem Muster. Welches Muster? Immer gleich mehrere Autos in einer Straße, Scheiben zerdeppert, das ist üblich, da werfen die Brandsätze rein. Aber keiner hat sich bisher die Mühe gemacht, vorher Kfz-Zeichen abzuschrauben und mitzunehmen. Naja, und es war das einzige abgefackelte Fahrzeug in dieser Gegend. Definitiv ein Einzeltäter. Und warum er die Kfz-Schilder mitgenommen hat? Als Trophäe vielleicht? Oder um die Suche nach dem Halter zu erschweren, denkt Carlsen. Es wäre ja beinahe gelungen, erinnert er sich, er hatte Glück gehabt, dass seinerzeit bei seiner Nachfrage die Kollegen schon die Adresse des Nienburger Halters herausgefunden hatten, vermutlich anhand der registrierten Motorblocknummer. An sowas denkt kein Autozündler. Und er wendet sich wieder seinem zweiten Auftrag zu, dem sichergestellten Notebook, das so großes Interesse bei den Herren vom BND ausgelöst hat. Dann denkt er noch, ein Glück, dass die nicht wissen, wer die Urne aus der Pathologie geklaut hat. In Raupachs Haus am Hang sind die Einbruchsspuren von den Nienburger Kollegen gesichert worden. Neue Erkenntnisse über Tat und Täter hatten sie nicht mitteilen können. Nils Dedefreund hat sich zur privaten Lektüre Raupachs Thriller Trommeln im Elfenbeinturm mit nach Hause genommen. Jenes Buch, das er sich in Krähenhorst von einem Stapel unverkaufter Exemplare gegriffen hatte. Sein Interesse an dem Buch war durch ein Stichwort im Verlagstext auf dem Einband geweckt worden. In Simbabwe beginnt die Spur einer internationalen Verschwörung, die von Afrika über Europa bis nach Asien reicht. Simbabwe steht stellvertretend für die Heimat afrikanischer Menschen, die mühsam versuchen, die Fremde zu verkraften, die als Ideologien und materielle Strukturen über ihr Denken und Fühlen hereingebrochen ist. Bei ihrer Spurensuche sehen sich die Simbabwerin Lynette Musora, eine Häuptlingstochter aus dem Sambesi-Tal, und ihre Freundin Gertrud Steiner aus Bremen, eine ehemalige KBW-Anhängerin mit Berufsverbot, konfrontiert mit ideologischen und spirituellen Verwirrungen von Lebenswegen, die im Geflecht ihrer jeweiligen Kultur auf unterschiedliche Weise gebrochen sind. Vor dem afrikanischen Hintergrund spielt dabei eine wesentliche Rolle der mentale Konflikt zwischen Signalen aus alter und neuer Zeit, den Trommelzeichen aus afrikanischer Geisterwelt und den digitalen Chiffren globaler Computerkommunikation. Eine fiktive ehemalige KBW-Anhängerin aus Bremen als Hauptfigur in einem Verschwörungsthriller und noch dazu mit Berufsverbot. Da hatte es bei Nils Dedefreund Klick gemacht. Er kannte in Bremen eine ganz reale ehemalige KBW-Anhängerin mit Berufsverbot. Er hatte die verhinderte Lehrerin sogar einmal ganz gut gekannt. So begann er, sich lesend auf die Spur von Raupachs fiktiver Konspiration zu machen, um eventuell bei passender Gelegenheit mit der einen oder anderen Pointe diese alte Bekanntschaft real aufzufrischen. Und an diesem Abend, bei einem Glas Rotwein, in seiner frauenlosen Wohnung im Bremer Steintorviertel, versucht Stedefreund für sich zusammenzufassen, was er auf den bisher 290 Seiten gelernt hat. Vor dem Hintergrund des Umbruchs im Land am Sambesi, Anfang der 80er Jahre und auf der Suche nach einer beruflichen Zukunft, sind zwei junge Frauen, die eine aus Deutschland, die andere aus Simbabwe, Freundinnen geworden. 9 Jahre später, nach erfolgreicher gemeinsamer Ausbildung als Pressefotografinnen in Deutschland, treffen sie sich zu einer Bootsfahrt auf dem Sambesi, die sie an den Abgrund bringt und auf die Spur einer internationalen Verschwörung. Sie werden entführt, die eine von Wilderern, die andere auf die abgelegene Farm eines in internationale Spekulationen verwickelten Provinzgouverneurs, und beide werden zurückgeschleudert in das Geflecht ihrer jeweiligen Kultur, in der sie aufwuchsen, in ideologische und spirituelle Verirrungen von Lebenswegen, die auf unterschiedliche Weise gebrochen sind, durch fehlgeleitete Solidarität der ehemals deutschen Kommunistin, die half, simbabwische Befreiungskämpfer mit Waffen zu versorgen und die jetzt versucht, das Abenteuer am Sambesi eigensüchtig als Mediengeschäft zu vermarkten, und durch die Rückkehr der Afrikanerin aus einer ihr fremdgebliebenen Welt Europas in eine afrikanische Wirklichkeit, in beiden Welten konfrontiert mit widersprüchlichen Konzepten von Kommunikation und von Liebe. Auch Kriminalassistent Carlson hat Heimarbeit mit nach Hause genommen. Während Ehefrau Pia den Abendbrottisch abräumt, hat er sich mit Raupachs Notebook plus Junior in dessen Zimmer zurückgezogen. Mit Juniors Hilfe hat er schon allerlei Raupach-Geschichten lesbar gemacht und sogar ausgedruckt. Aber nun scheitert er an einer Anwendung, die in Form einer Wolke dargestellt ist. Wenn er sie anklickt, erscheint ein Fenster mit Feldern, darin Zahlen.
»Das sind wahrscheinlich fortlaufende Kalenderdaten«, klärt ihn Junior auf und übernimmt die Tastatur.
»Ich kann die Wolke nicht öffnen«, sagt Papa Carson. Junior probiert es.
»Geht nicht«, stimmt er zu.
»Wolke steht für Cloud. Da sind irgendwo in der Welt auf einem Server Daten abgelegt, mit Sicherheit passwortgeschützt. Du musst das Passwort kennen, wenn du da rein willst.«
»Woher soll ich das Passwort kennen?«, fragt Papa.
»Musst du nicht kennen, brauchst du ein Protokoll.«
»Was für ein Protokoll?«
»Ein algorithmisches. Das läuft so lange, bis das Passwort geknackt ist.«
»Woher weißt du sowas?«
»Informatik. Das ist die Zukunft. Redet jetzt jeder in der Schule von. Alle wollen Informatiker werden. Ich auch. Journalismus ist out. Informatik ist in. Journalismus wird sowieso bald von Computerprogrammen erledigt.«
Juniors Spinnereien bringen Kriminalassistent Carson auf eine Idee.
Am folgenden Tag sitzt er am Hillmannplatz vor dem El Sol in der Sonne. Als Nageb Pramagupta ihm das bestellte Bier bringt, zeigt er auf das Notebook.
»Hatten Sie nicht gesagt, Sie seien Informatiker?«
»Das gehörte Ihrem Stammkunden.«
Sie hörten die Folge 6 von Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt.